Flo, Bequemlichkeit oder Auswahl?
Tendiere mit dem Alter immer mehr zur Bequemlichkeit. Vor 5 Jahren hätte ich noch gesagt Auswahl.
Ah, sehr schön, ich auch. Willkommen zu «Angefressen», im Digitec-Podcast rund um Apple. Ich bin Samuel Buchmann und ich bin hier wieder vereint, face-to-face im Studio mit meinem Redaktionskollegen Florian Bodocki.
Hallo zusammen.
Ja, heute geht es um die Grenze zwischen Bequemlichkeit und Auswahl. Wir reden nämlich über Regulierung von Apple. Apple kommt ja in den letzten Monaten immer mehr in den Fokus von so Kartellbehörden und wir haben uns da mal einen Überblick verschafft, machen so einen kleinen Abriss über ein paar abgeschlossene und laufende Verfahren und dann werden wir mal diskutieren, was der Trend mit Apple macht und ob das jetzt gut ist für die Firma und auch, ob es gut ist für uns, also für die Endkunden. Die Kartellrechtsbehörden, hat man so das Gefühl, sind erst jetzt ein bisschen aufgewacht, Flo, eben vor allem in der EU. Du bist ja da meistens recht tief drin, bei den EU gesetzt. Erzähl mal, warum gerade jetzt?
Also in der EU ist das Ganze natürlich der Harmonisierung zu verdanken. Es gibt den Digital Markets Act, wo halt einfach die grosse Firma ein bisschen an Kandare nimmt, weil sie einfach der Meinung ist, wenn die jetzt viel Macht haben, dann bremst das die Innovation aus von der Konkurrenz, weil die halt kein Geld mehr investieren wollen. Sagen wir, haben eh keine Chance. Und sie wollen auch den Endnutzer ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeit geben und dass die nicht so, also dass die nicht einfach so friss oder stirb dem ausgeliefert sind. Und das hat man an und für sich, glaube ich, schon vorher ein bisschen wollen machen. Man hat einfach nicht so realisiert, wie gross die tatsächlich sind, was für eine Macht die haben. Plus, ja, ich meine, es ist Europa, es sind 40 Länder auf relativ kleiner Fläche, alle haben ein bisschen legen die Datenschutz, das Kartellrecht ein bisschen anders aus, ein bisschen, so, gerade die Briten sind extrem lasch gewesen und die schließen sich jetzt auch ein bisschen der EU an und ja, jetzt gibt es den Digital Markets Act und das ist eine Harmonisierung und überall wird das ein bisschen gleich angewendet, außer natürlich halt der außerhalb von der EU, das ist klar.
Ja, das ist klar. Also du sagst, der DMA, also Digital Markets Act, das ist echt das erste Gesetz, das jetzt mal so die EU en bloc hat quasi und das kann wirklich auch durchsetzen.
Genau, aber das kann durchsetzen und wo halt eben, weil es harmonisiert ist und die Staaten, die dazugehören, ja, die schließen sich dann mal, also mühen.
Ja, also verschaffen muss ich mal schnell einen Überblick über all die Verfahren, die so laufen oder gelaufen sind. Fang vielleicht mal schnell an mit dem, was jetzt schon abgeschlossen ist in den letzten so 1-2 Jahren. Also was ist konkret schon passiert? Was hat Apple schon müssen machen, schon müssen umsetzen?
Man muss ein bisschen unterscheiden, was sie haben müssen und was sie schon freiwillig vorzugemacht haben.
Ja, stimmt.
Genau, weil sie gesehen haben, wir werden das müssen, was sie tatsächlich dann ja probiert haben, Schlimmeres zu verhindern. Also, was sie haben müssen, ist die Öffnung für die Drittstores. Oder? Das ist, sie haben ihren eigenen App Store und das ist vor allem ein Problem gewesen, weil sie da einfach zum Teil ziemlich freche Bedingungen gehabt haben für die App-Hersteller, wie viel Abgaben die müssen zahlen und so weiter. Und da hat's einfach, das ist vor allem einfach App, also entwicklerseitiger grosser Fortschritt, dass es jetzt dort Sideloading gibt, sogenanntes, also dass es dort Drittstores gibt, wo du kannst die Apps auch zur Verfügung stellen. Das haben sie müssen. Da komme ich dann später nochmal drauf zurück, da geht es nämlich noch ums iPad. Und wo sie ein bisschen, dann haben sie müssen USB-C, das ist nicht im Rahmen vom Digital Markets Act, das ist sogar noch der erste Schritt gewesen, das ist einfach eine Vereinheitlichung, das ist die Behörde hat einfach beschlossen, das ist unser neuer Standard. Wir wollen einfach auch wegen Electronical Waste, wir wollen das so haben. Und da ist Apple auch nichts anderes übrig geblieben, als das einfach zu machen.
Ja, das ist auch die EU gewesen,
die das beschlossen hat. Und das, weil das halt relativ umständlich ist und teuer und so, hat das ein Ding dann einfach gerade übernommen. Also es hat ja wie keinen Sinn gemacht, dass sie dann für andere Märkte irgendwie da bei Lightning bleiben.
Ja, bei Hardware offenbar. Nicht bei Software ja schon, da können wir nachher gleich noch drauf.
Genau.
Aber bei Hardware haben sie das wirklich gerade überall eingeführt. Wahrscheinlich wegen der EU, kann man schon mutmaßen denken.
Ich denke es auf jeden Fall, ja. Weil es hat, also ich kenne mich in den USA nicht so gut aus, aber ich glaube, noch jemand anders hätte es so eine Auflage gar nicht gegeben. Und sind wir ehrlich, einfach so freiwillig so viel Geld in die Hand nehmen für so einen Standardwechsel, das wird Apple nicht ähnlich sein. Dann gibt es noch RCS, das ist das Protokoll für, also grob gesagt, SMS.
Dort geht es darum, dass...
Also der Nachfolger vom
SMS. Nachfolger vom SMS.
Ja, SMS kannst Bilder und so weiter schicken.
Kannst Bilder schicken. Es ist auch eine bessere Verschlüsselung und so weiter und so fort. Es geht auch übers Datennetz.
Ja.
Und dort geht es darum, dass... Ja, zum Beispiel WhatsApp. Dort, es gibt ja die Pflicht zur Interoperabilität.
Mhm,
das bedeutet, in der EU, auch im Rahmen von dem Digital Markets Act für die Gatekeeper. Und wenn du einen Dienst hast, der als sogenannter Kerndienst deklariert worden ist, bei Meta ist jetzt das zum Beispiel WhatsApp, dann hast du die Interoperabilitätspflicht. Das heisst, du musst eine Schnittstelle bieten, wie du mit Mitbewerbern kannst, also kommunizieren.
Und das ist bis jetzt eben nicht gegangen. Das sind dann die berühmten Blue und Green Bubbles gewesen.
Genau.
Die sich eben nicht vertreibt haben, ja.
Die haben sich nicht vertreibt, genau. Du bist einfach als Nicht-Apple-User bist einfach ganz klar also benachteiligt gewesen, wenn du dich auf diesem Weg hast, unterhalten oder kommunizieren mit Apple-User. Und Apple hat wahnsinnig Angst gehabt, also ich unterstelle ihnen das jetzt einfach, dass sie iMessage auch müssen öffnen, also ganz öffnen, sodass quasi andere Hersteller oder andere App-Entwickler nachher den iMessage können nutzen für ihre eigene App. Weil das ist das, was WhatsApp jetzt muss, oder ich weiß nicht genau, bis wann sie es umgesetzt haben müssen, aber kommt. Und darum haben sie vorzu schon gesagt, hey, wir führen jetzt RCS ein, das haben sie vorher nämlich nicht. Um so die EU ein bisschen besänftigen. So, hey, schaut, wir kommen euch entgegen. Weil sie haben gewusst, iMessage ist ein Grenzfall. Wir wissen nicht genau, ob wir es mühen öffnen oder nicht, weil es in Europa einfach nicht so gross ist. Und dann haben sie gefunden, hey, komm, wir bringen ACS, sodass man nicht auf das veraltete und unsichere SMS muss zugreifen. Und ja, das hat funktioniert. Die EU hat nachher beschlossen, okay, jetzt haben wir ACS eingeführt und iMessage ist ein Grenzfall, weil in Europa benutzt kein Mensch iMessage, also wenig. Weil WhatsApp ist gross und so. Und jetzt dürfen sie ihr iMessage behalten.
Ja. Und eben auch in den USA gibt es ja dann, können wir noch einmal auf so ähnliche Bestrebungen. Und dort wird es wahrscheinlich auch gerade ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen bei dem Verfahren. Ich glaube, es ist ja jetzt, also es ist quasi angekündigt, es kommt, glaube ich, mit iOS 18, wenn es mir recht ist, oder im Herbst, ist es dann wirklich aktiviert. Ja. Genau, eben die alternativen App Stores. Du hast gesagt, dass ist jetzt auch schon umgesetzt, genau, die gibt es ja in der EU. Ich glaube, so wirklich gebraucht wird es bis jetzt, ich weiß es nicht, ich habe noch wenig gelesen dazu, ehrlich gesagt. Aber es gibt die theoretisch.
Genau, also es gibt die, man muss da zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, auch dort hast du die Core Technology Fee, also auch dort probiert natürlich Apple den letzten Rappen rauszusqueezen. Es gibt auch schon Kritik von entsprechenden Kartellrechtsmenschen, die sagen, jo, Apple hat das umgesetzt, aber sie probieren es so unattraktiv wie möglich zu machen oder für die Firmen. So quasi, dass, hey, ihr könnt joinen, einfach das und das und das und das machen und das dann für die meisten, Unternehmen sich dann einfach nicht lohnt.
Und ich glaube, das ist auch noch eine Untersuchung schon wieder im Gang quasi, um zu schauen, ob jetzt die Umsetzung genug gut war.
Genau, dort ist eine Untersuchung im Gang. Eine andere Untersuchung ist jetzt auch schon wieder beendet.
Ah, okay.
In dem Zusammenhang, und zwar iPadOS. Oder Apple sind ein bisschen Schlawiner, sie haben das gemacht fürs iPhone. Sie sagen, wir haben jetzt Drittstars auf dem iPhone, wie viel lang? Und die EU hat gesagt, ja, nein, Bro, also fürs iPadOS musst du das auch noch haben.
Ja.
Also, und Apple wirklich gesagt, ach wirklich? Oh, Entschuldigung, habe ich nicht gewusst. Und es ist einfach ganz klar, sie haben gewusst, sie werden das müssen machen. Aber sie haben gesagt, wir machen das nicht vorzu. Wir ersparen der EU die Kosten und Umstände und den Aufwand von so einer Untersuchung nicht. Wir werden das machen, wenn ihr das so entscheidet, aber ihr müsst den Aufwand auf euch nehmen. Punkt. Ja. Also natürlich nicht offiziell so kommuniziert, aber es ist ja so ein bisschen krass, es ist ein bisschen mit kindlicher Naivität, hat man da gesagt, ach ja, für iPadOS auch, ja, okay, dann machen wir es dann halt. das muss bis im Oktober umgesetzt sein.
Bis im Oktober?
Ja.
Okay, ja. Und sonst gibt es ja die Bussen, da haben wir jetzt auch noch nicht drüber geredet, einfach, die sind einfach höher, also es ist ja die 10% vom Jahresumsatz, wo die maximale Busse wäre, das ist bei Apple aktuell 38 Milliarden, das ist noch dort wirklich viel Geld.
Ah, ist eine gute Spaziermünze.
Ja, ist etwa ein Drittel vom Jahresgewinn. Oder? Also darum muss man auch sagen, kommt Apple da wahrscheinlich auch bei vielen Verfahren eben dem zuvor. Also, ich glaube, sie wollen es eher nicht auf ein Urteil ankommen lassen oder auf einen Buss ankommen lassen, sondern sie schauen einfach, wie weit können wir gehen, was müssen wir unbedingt umsetzen und wo ja, wo können wir uns noch ein bisschen sträuben oder noch ein bisschen mehr rausholen. Oder? Mhm. Und ich glaube, gerade an dem Punkt sind jetzt, ja, ist jetzt wie so die Verhandlung bei den vielen von diesen Verfahren, ist genauso dort, okay, wie weit müssen wir gehen und wie weit können wir es noch lassen.
Absolut. Weil man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie die Umsetzung kostet Apple natürlich Geld. Mhm. Das darf man schon bei aller Fairness muss man das schon sehen.
Meinst du Entwicklungskosten?
Entwicklungskosten, ja, hauptsächlich Entwicklungskosten. Und
also ich glaube, die viel wichtigeren Kosten sind quasi der Verlust von dieser Marktmacht in gewissen Bereichen. Oder ich glaube, darum sträuben sie sich auch so dagegen, weil es ist natürlich, wenn du in gewissen Sachen, also in gewissen Bereichen so ein Monopol hast oder ein Quasi-Monopol, einfach viel Marktmacht, das langt eigentlich schon, dann ist natürlich, sind so Schnittstellen sind in dem Sinn schon eine Gefahr, dass ein gewisser Teil vom Gewinn, vom Geld halt abfließt zu anderen Firmen.
Das kommt noch dazu, ja.
Und ich denke, dort ist wahrscheinlich die grosse Angst, oder?
Ja. Mhm. Ja. Es ist halt so ein bisschen, oder, sie, wie so ein Mensch, der einfach immer wartet, bis die dritte Mahnung von der Rechnung kommt und erst dann wird bezahlt.
Das ist eine sehr gute Analogie. Ja. Ja, was jetzt noch im Gang ist im Moment, ist ja die NFC-Öffnung, also die Near Field Communication Chip. Das ist der Chip, den man hat im iPhone, den man braucht zum Zahlen zum Beispiel, also mit dem Double Tap, wenn du irgendwie als EC-Terminal hast, oder auch für so digitale Schlüssel in Hotels oder für Autos. Mhm. Und dort ist ja die aktuelle Situation, das ist jetzt erst gerade vor, ich weiß gar nicht, 2-3 Wochen, glaube ich, ist dort die Untersuchung veröffentlicht worden. Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse sind ja veröffentlicht worden. Und da ist im Moment ja die Situation, dass nur die Apple Wallet kann auf den NFC-Chip zugreifen. Das heisst, wenn ein Anbieter möchte einen NFC-Chip nutzen, zum Beispiel einen Kreditkartenanbieter oder eine Bank oder eine Autofirma, die irgendwie einen Schlüssel programmieren für das, dann müssen sie das für die Apple Wallet programmieren und nur dann geht der NFC-Chip. Und das ist so bei Schlüsseln und so weiter. Ich glaube, dort geht das noch einigermaßen. Also was einfach nicht geht, ist, sie können keine eigene App entwickeln, zum Beispiel irgendwie eine Tesla-App oder was auch immer. Und dann, also du kannst zum Beispiel in Tesla, wenn es mir recht ist, nicht in der Tesla-App quasi mit einem NFC-Chip öffnen. Oder das, weil die Tesla-App kann dann nicht auf den Chip zugreifen,
genau.
Zum Beispiel. Und bei so Keys, ich glaube, dort ist es einfach ein Problem, dass du das nicht in die App integrieren kannst. Das ist so das eine. Und bei der Bankkarte, Kreditkarte, ist natürlich finanziellen rechten Unterschied für die Banken. Und ich denke, darum pushen die das auch ziemlich. Also ich habe mal nachgeschaut, wenn du natürlich mit Apple Pay zahlst, also wenn du, und zwar egal welche Karte, oder? Also wenn du deine, was auch nicht, ZKB Debitkarte dort hinterlegt hast, wenn das geht, dort, ich nehme jetzt mal auch schon.
Das geht.
Gott, hast du das per Zufall perfekt?
Ja, genau, ja. Ehrlicherweise habe ich sogar irgendwann mal die Bank gewechselt, weil das vorherige Geldinstitut das einfach nicht anbekommen.
Ja, also, und es hat aber den Grund, warum die das nicht wollen. Und zwar zahlt die Bank, jedes Mal, wenn du mit Apple Pay zahlst, zahlt 0,12%, wenn du irgendwo in einem Terminal zahlst. Und wenn du online oder in einer App zahlst, sind es 0,17%. Das klingt jetzt noch nicht so viel. Aber es sind natürlich riesige Summen, oder, wo das benutzt wird. Und die vorgeschriebene Gesamtgebühr in der Schweiz ist bei 0,44%. Also, wenn du jetzt online zahlst, dann gibt eigentlich die Bank gerade ein Drittel von dem, was sie verdienen mit der Kreditkartenzahlung oder so, gibt sie quasi ab an Apple. Und das ist dann schon noch relativ viel.
Das ist ja ein zünftiger Batzen. Ja.
Und darum pushen natürlich gerade die Schweizer Banken auch lieber eine eigene App wie Twint, oder weil sie dort Kontrolle über die Gebühren haben und unter dem Strich einfach mehr verdienen. Also es bleibt einfach mehr Geld bei der Bank als bei Apple. Und jetzt gerade Twint hat ja im Moment keinen NFC-Zugriff. Du musst jedes Mal, wenn du mit Twint willst, zahlen, musst du halt die App aufmachen, dann musst du irgendwie mit
QR-Code reader.
Genau. Und das ändert sich jetzt in der EU. Oder? Dort hat jetzt Apple sich auch bereit erklärt, um den NFC-Chip zu öffnen über eine Schnittstelle. Und jetzt können neu auch Drittanbieter auf den NFC-Chip zugreifen. In der EU, respektive im europäischen Wirtschaftsraum, muss man sagen. Also in Norwegen zum Beispiel geht das auch. Aber in der Schweiz eben nicht. Und das heisst, für Twint, was Twint wäre natürlich super froh gewesen, wenn das jetzt funktioniert hätte, weil dann hättest du nachher mit so Double Tap am Terminal zahlen.
Ja, das ist schon. Also, ja, das ist einfach schon bequem.
Ist auch gerade für die, oder, wo eben bei einer Bank sind, vielleicht, wo Karten nicht kompatibel ist mit Apple Pay, wäre das natürlich schon ein Fortschritt, wenn man mit Twint zahlen könnte. Oder wenn man einfach, keine Ahnung, lieber mit Twint zahlt, weil man dort irgendwie Statistiken führt, oder keine Ahnung. Aber das geht jetzt weiterhin nicht in der Schweiz, weil wir sind ja nicht im europäischen Wirtschaftsraum. Aber in der EU ist das jetzt etwas, was umgesetzt wird bis am 25. Juli, also eigentlich diese Woche müssen sie das umgesetzt haben.
Da denke ich mit Wehmut an meinen Artikel vom Digital Market Act, wo ich geschrieben habe, es hat damals einen Vorstoß gegeben von der Zürcher SP, dass man die gewisse Sachen von dem DMA in der Schweiz übernehmen sollte. Ist abgeschmettert.
Ja, ich glaube, da ist so der Neutralitätsgedanke ist da noch zu gross. Oder so,
ja.
Der,
ja.
Genau, also das ist so ein bisschen in der EU am Laufen. Respektive, nein, etwas noch, also etwas ist noch komplett offen, nämlich das Anti-Steering. Ja. Genau, dort haben sie jetzt auch Untersuchungsergebnisse publiziert, vorläufige, Entschuldigung. Dort geht es darum, dass wenn eine App in der App will Nutzer auf externe Kanäle schicken, zum Abos abschliessen, dann hat das Apple ja bisher verboten. Jetzt haben sie es erlaubt, aber sie erlauben auch nur einen Link ohne irgendeine Beschreibung. Also zum Beispiel Netflix könnte jetzt einfach sagen, da ist der Link zur Netflix-Seite. Aber sie darf nicht schreiben, da ist der Link zur Netflix-Seite, dort kannst du ein Abo abschliessen, das günstiger ist als in der App und es kostet so und so viel. Also zum Beispiel keine Preisinformationen sind verboten gewesen. Und das passt der EU nicht. Sie sagen halt, das widerspricht eigentlich dem Gedanken von dem Gesetz. Und da müssen sie zum auch nochmal so über die Bücher Apple. Oder?
Der kommt... Genau, wie gesagt, dort kommt das, aber das ist erst im März, kommt es zum Umsetzung oder was ist dort?
Also dort, ist jetzt einfach, dort sind die vorläufigen Ergebnisse publiziert worden jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich glaube vor ein, zwei Monaten, ich glaube auch März oder April. Und das geht maximal ein Jahr. Also Apple hat jetzt nochmal Zeit, um sich quasi wehren, um sich verteidigen, vielleicht nochmal etwas ändern. Und dann aber spätestens in einem Jahr muss das wie entweder müssen sie es irgendwie umgesetzt haben oder sonst gibt es dann bis dann irgendein Urteil.
Genau. Oder? Ich würde sagen, eben darum, ich habe irgendwann im März 25 in meinem Hinterstübchen gespeichert.
Ja. Genau. Also das ist generell, oder ist es bei all diesen Verfahren, bei der EU geht das relativ schnell. Mhm. Also wenn die so eine Untersuchung einleitet, dann geht das nachher ein Jahr und dann fällt ein Urteil oder es ist halt dann umgesetzt, eines von beidem. Und in den USA ist das ein bisschen anders. Dort gibt es ja eine riesige Klage vom Department of Justice, wo so ganz viele Punkte beinhaltet in einer Klage drin. Die haben es im März eingereicht, also auch jetzt gerade das Jahr. Und es geht eigentlich um 6 Punkte. Und ein Teil ist so redundant mit dem, was die EU halt auch will. Zum Beispiel die Öffnung von dem Nachrichtensystem, also eigentlich RCS, dann auch der NFC-Chip, der soll auch aufgehen, halt auch in den USA. Eben, muss man jetzt sagen, die Umsetzung, habe ich ja vorher gesagt, ist nur im europäischen Wirtschaftsraum und eben auch in den USA nicht. Und also die USA möchte das halt auch, das Department of Justice. Dann gibt es noch mehr, eben die App-Store-Gebühren, Cloud-Streaming findet sie irgendwie, werden blockiert. Und dann gibt es noch so recht nischige Sachen, irgendwie Unterdrückung von Super-Apps. Super-Apps sind so die...
so Alipay-mässig.
Genau. Also ich warte jetzt, WeChat oder...
WeChat, nicht also Alipay.
In China,
wo einfach alles. Payment und Social Media und alles in einem Ding quasi ist.
Ja. Genau, wo eigentlich dann halt so weit geht, dass du... Solange die App auf deinem Handy läuft, ich glaube, das ist in China wirklich so, ist es eigentlich völlig egal, welches Handy das du hast. Und dann ist halt die Hardware komplett austauschbar. Und das möchte Apple natürlich eher nicht.
Obviously.
Und das DOJ argumentiert halt, dass sie darum die Super-Apps unterdrücken. Da kann man dann geteilter Meinung sein. Weil das Gegenargument ist halt, dass so die westliche Welt gar nicht will. Oder einfach, also dass es die nicht gibt, weil es einfach keinen Bedarf gibt.
Genau, ja. Man will Vielfalt.
Genau, man will Vielfalt und man will für alles eine eigene, schöne App. Das ist so ein bisschen
entspricht. Ja, und halt auch mehr Unternehmen. Gell? In China, du hast halt, das ist natürlich zwangsweise auch immer so ein bisschen government-bonded. Oder? Es ist halt so, es ist ein Einheitsstaat, du hast eine einheitliche Partei und es ist,
Genau, ich denke, das sind wirklich ein bisschen kulturelle Unterschiede, die vielleicht... wo sie dann gut können argumentieren vor Gericht. Das letzte ist noch Smartwatch-Kompatibilität, also dort findet die DOJ, die Apple Watch funktioniert nicht richtig mit dem Android und umgekehrt.
Das ist so, ja.
Android-Uhren nicht richtig mit dem iPhone.
Weil, ah, aber auch weil Apple das nicht will, muss man ganz
wissen. Ich denke es, also das ist dann schon. Oder ich weiß nicht, wie es umgekehrt ist oder ob Google wirklich das Interesse daran hat, zum Beispiel. Aber kann ich nicht so recht sagen. Also auf jeden Fall, das ist so die grosse Klage, die in den USA läuft, mit all diesen Punkten drin. Dort geht es aber viel länger. Also das geht bis zum Urteil, vergehen da Jahre und dann kann es halt noch irgendwie in Berufung und noch weitergezogen und so weiter. Also bis dort wirklich etwas. Finales Urteil gibt, wird es 2030 oder so. Also geht wirklich ewig und bis dort kann sich natürlich irgendwie die Administration ändern, dann kann sich die Kartellrechts, also die ganze Justiz ändern, wo das vorsitzt, und kann die Klage zurückgezogen werden und so weiter.
Das ist ja, genau, das ist ja in den USA, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch immer relativ stark davon abhängig, wer dort gerade ein bisschen in charge ist. Also ich rede jetzt nicht vom Präsidentenstuhl, das auch, aber auch in den einzelnen Behörden. Also du kannst ja dort auch berufen werden, und wenn da dann wieder irgendein marktfötlicherer Mensch dahinter steht, dann...
Dann kann ich sagen, so, jetzt fahren wieder geschlossen.
Oder, ja. Man muss natürlich sagen, dass auch in der EU hast du die Widerzug und die Widerspruch und die Einspruchmöglichkeit und so, aber durch das, dass sie halt viel schneller zu einem ersten Ergebnis kommen, kann man viel schneller zum nächsten Schritt. So, okay, also jetzt überlegt euch, ob ihr meckern und dann können wir das nochmal widerlegen. Also, ja. Nicht, dass man irgendwie glaubt, dass die EU dann sagt, ihr habt keine Einspruchmöglichkeiten, sie sind einfach effizient.
Es geht einfach schneller. Ja, genau, ich denke auch. Ja, das ist so der Überblick über die Verfahren, die jetzt laufen oder gerade gelaufen sind. Und jetzt eben, ich finde, es zeichnet sich halt wie so ein bisschen Muster ab, dass Apple setzt zwar um, aber schon sehr zögerlich. Ich habe das Gefühl, in den meisten Fällen gehen sie halt wirklich nur so weit, wie es unbedingt müssen. Und oder wie siehst du das? Oder findest du irgendwie, sie sind da proaktiv unterwegs? Oder?
Nein. Also die Proaktivität, also man kann jetzt sagen, sie sind vielleicht proaktiv gewesen beim RCS.
Ja.
Oder? Aber das ist einfach auch da, das ist ja natürlich nicht irgendwie Wohlwollen oder so, sondern das ist knallhart, man hat das berechnet, man hat eine Strategie, und dann hat man gemerkt, okay, schaut, das wird kommen, und das wäre fatal für uns, und darum machen wir das. Oder? Es ist nicht irgendwie aus Nutzerfreundlichkeit oder aus, weil wir jetzt irgendwie weil die Innovation vom Markt stärken oder so. Also das ist eine Behauptung von mir wieder, aber ich bin ziemlich sicher, dass das stimmt. Das ist nicht völlig wurscht, sondern sie haben einfach gesagt, hey, wir haben hier größere Chancen, den Schlimmes zu vermeiden. Mhm. So, das ist ihre Antrieb für Proaktivität.
Ich denke auch, oder? Also das Grundprinzip von dem geschlossenen Gärtli ist schon immer noch ihre Maxime, und sie schauen wahrscheinlich einfach von Fall zu Fall, machen sie eigentlich eine wirtschaftliche Abwägung oder welchen Weg kostet uns am wenigsten. Weil es ist wahrscheinlich alles nicht optimal für sie mittlerweile. Oder man kann ja sagen, entweder müssen sie es umsetzen, dann verlieren sie vielleicht ein bisschen Marktmacht, Marktanteil, oder sie machen einfach nichts, dann müssen sie Bussen zahlen, also wenn es eh nicht, weil die Bussen in der EU sind ja extrem hoch. Mhm. Und die dritte Möglichkeit wäre, ja, wir nehmen einfach das Produkt aus dem Markt raus oder das Feature oder so. Und dort habe ich halt das Gefühl, also das mag mit irgendwelchen Nischensachen oder Fall sein, wie den alternative Apps oder so. Das ist ja wie, ja. Aber App, sonst, ich glaube nicht, dass sie etwas zurückziehen, etwas Größeres.
Eben, wie du richtig sagst, sie lassen ihre Grenzen aus, aber sie wissen auch, wenn sie in Anführungszeichen verloren haben. Oder Apple ist sehr auf sein Image bedacht. Und sie schauen schon, dass es das nicht irgendwie kippt, weißt, dass es im Geschäft weil ein Image-Schaden ist enorm schädlich, oder? Fürs Business dann auch ökonomisch schlussendlich. Und sie haben kein Interesse daran, so Twitter-like, so ein bisschen auf den Anti-Government, in Anführungszeichen Mainstream-Zug aufzuhüpfen. Das sieht Apple gar nicht ähnlich. Und darum glaube ich nicht, dass sie dann anfangen so trötzeln, dass sie anfangen, Produkte zurückziehen und so.
Wobei, es hat ja jetzt so erste Anzeichen, also weißt du, was mit dem Apple Intelligence, da haben sie jetzt gesagt, das kommt noch nicht in die EU wegen regulatorischer Unsicherheiten, so völlig nebulös, man weiß nicht so genau, okay, welche Unsicherheiten denn, wer das überhaupt betroffen, es sieht auch nicht so aus. Dort habe ich schon das Gefühl, ist es so ein bisschen trotz Reaktion. Allerdings, ja, man muss jetzt schon sagen, die kommt ja Einweg erst im 25, glaube ich, wenn es mir recht ist. Ja. Also, und dort auch noch zuerst in den USA. Also es ist eigentlich eh noch theoretischer Natur, der Launch in Europa.
Ja, ja. Sie haben einfach präventiv schon mal gesagt, so, hey, passt uns nicht so recht dort. Oder aber das, aber eben, also wie Meta, wo jetzt zum Beispiel einfach sagt, nein, wir bringen das nicht. Never. No, no way. Aus einem nichtigen Grund, oder? Also wirklich mit dem Opt-in, Opt-out.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, und es ist halt auch, es, ich denke, das ist maßgeblich abhängig davon, ob dann noch irgendwann mal so eine Paid, so eine Pro-Version kommt von, weißt du, so, das Apple Intelligence. So.
Ah, ja.
Ich glaube, ob es da so einen Premium-Price-Plan geben wird, wo dann halt für irgendwelche extra Features oder für eine gute, also für eine bessere Version irgendwie Geld zahlst oder so. Weil dann denken sie dann auch wieder, hey, wenn die Umwälzungen, die wir hier in Kauf nehmen müssen für die EU, nicht zu gross sind, dann ist das doch ein Batzen Geld, wenn wir uns da lassen gehen, oder? Und sie haben im Gegensatz zu eben zum Beispiel gerade Firmen aus China, weil es vorher erwähnt ist, die haben keinen Milliarden-Binnenmarkt, wo sie einfach können sagen, hey, wir verkaufen das Zeug einfach in China und der Rest der Welt ist uns wurscht.
Ja.
Das ist bei Apple der Charme.
Ja, ich glaube, also ich habe generell das Gefühl, sie haben kein Interesse, um das lang zurückzuzahlen, oder? Weil gerade so Apple Intelligence ist natürlich dann auch ein Verkaufsargument für ein neues iPhone. Jetzt vielleicht noch nicht gerade 16 bekommt, aber spätestens beim 17. Wenn es irgendwie breiter ausgerollt ist, ist das natürlich noch ein Upgrade-Grund für die Konsumenten. Und dann einfach sagen, ja, nein, wir bringen es nicht in die EU. Ich glaube, das kostet sie am Ende des Tages wahrscheinlich mehr in verlorenen Einnahmen durch irgendwie iPhone-Verkäufe, als dass sie jetzt vielleicht, ich weiß auch nicht, ein bisschen Blisse am Marktmacht verlieren oder so. Also.
Ja, vor allem, also man muss ja vor allem sehen, der AI-Act, auf den spielen sie ja wahrscheinlich an in ihrer nebulösen Mitteilung. Oder?
Nein, es ist explizit, sie reden dort explizit vom DMA, also vom Digital Markets Act und nicht vom AI Act.
Das ist noch interessant, wenn man bedenkt, dass sie ja mit OpenAI zusammenarbeiten.
Ich verstehe es bis heute noch nicht, was denn das für Unsicherheiten wären, weil bei dem DMA geht es halt wirklich darum, also wenn sie jetzt würden, einfach ein Monopol wieder aufbauen wollen, oder? Und andere Anbieter wollen ausschliessen, dann könnte ich jetzt das noch verstehen. Aber das ist ja bei Apple Intelligence oder respektive einfach bei... Ja, nein, ist ja explizit nicht der Fall. Sie haben ja genau die Schnittstelle zu OpenAI. Ja. Und sie sagen ja auch, hey, nein, es kommen noch mehr. Zum Beispiel zu Google wahrscheinlich. Ist glaube ich, auch schon in Arbeit.
Ja, Gemini oder so.
Also eigentlich das Gegenteil. Also genau das, was die EU ja möchte. Darum, aber hey, vielleicht ist da in der Hinterhand noch irgendetwas, wo ihr nicht gesehen und wo dann DMA relevant wäre, keine Ahnung.
Du, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Tim Cook irgendwann mal in unseren Podcast kommt. Dann können wir ihn selber vor.
Genau. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du so die Chancen von diesen offenen Klagen in den USA?
Ich glaube, wie ich vorher schon angedeutet habe, das ist wesentlich abhängig davon, was sich personell tut. Ich will das gar nicht werten, wir sind kein Polit-Podcast, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass wenn sich jetzt die Republikanische Partei durchsetzt in den Wahlen, dass man dort dann sehr viel vorsichtiger und ein bisschen netter wieder, also netter in Anführungszeichen,
ja, umgeht
mit den Zeichen, also pro-Tech, pro-Market, pro-Corporate. Weil das einfach die Maxime ist von der Republikanischen Partei. Und wenn sie dann das Personell dort, die Positionen irgendwie so besetzen, dass wie ihnen das passt, dass Apple vielleicht glimpflicher davon kommt. Aber grundsätzlich, ja, es ist natürlich schon zu hoffen, dass dort Apple ein bisschen an Kandare genommen wird.
Und, ja, ich finde es super schwierig zum Abschätzen, weil es ist ja, einerseits ist jetzt so die Republikanische Partei eher ein bisschen pro-corporate, aber ich glaube, gerade der Vizekandidat ist, glaube ich, recht anti- also der ist, glaube ich, schon eher so richtig Tech-Firmen zerschlagen. Also der geht so ein bisschen in die Schiene. Darum kann man es, glaube ich, schwer abschätzen im Moment, was jetzt wäre, wenn wer an die Macht käme und so weiter. Ich denke aber auch, erstens geht halt sehr lang und die Klage dort steht schon auch auf relativ wackeligen Beinen. Weil sie müssen natürlich zuerst irgendwie beweisen, dass überhaupt das iPhone ein Monopol hat. Dann hast du so ein bisschen eine schwammige Monopoldefinition. Und dann hat es einfach gewisse Punkte drin, wie das Cloud-Streaming oder die Super-Apps, ja, wo einfach es überzeugt mich einfach nicht so irgendwie. Aber eben, ich bin ja kein Anwalt, ich kann das nicht abschließend beurteilen. Ich habe einfach das Gefühl, die Klage wird es relativ schwer haben. Und auch einfach, weil es so lange geht. Ja, weiß halt nicht. Also die EU scheint mir da im Moment auf jeden Fall effektiver unterwegs. Wie siehst du es dort? Hast du das Gefühl, also gibt es jetzt einmal irgendwie einen Bus oder hast du das Gefühl, Apple wird da immer schön nachgeben und...
Ich glaube nicht, dass es einen Bus geben wird. Vor allem nicht gegen Apple. Weil die sind nicht dumm. Sie gehen zwar immer noch so ein Stückchen nach und machen immer noch das, was wirklich nötig ist und verursachen einen Haufen Folgeuntersuchungen und so. Aber ich glaube nicht, dass es dann wirklich darauf ankommen wird. Hier sehe ich schon eher jemand anderes. Ich weiß, es ist ein Apple-Podcast, will gar nicht zu tief in Materie gehen, aber da sehe ich eher ByteDance, also das ist die Muttergesellschaft von TikTok. Die haben sich schon juristisch gewehrt gegen ihre Ernennung zum Gatekeeper, wo ja, also einer von den 6 Gatekeepers, die es im Moment gibt. Und das ist abgewiesen worden. Also da hat die EU gesagt, nein, die Impact ist definitiv gross genug und es ist uns auch egal, dass du erst seit 2 Jahren auf dem Markt bist. Aber dort könnte ich mir eher vorstellen, dass es dann einmal einen Bus gibt, weil die sind halt in China daheim und sagen, hey, eben, uns ist es wirklich wurscht, dann ziehen wir uns halt aus Europa zurück und ein bisschen darauf ankommen, weil das dann Urteil schwierig zu vollstrecken ist und so. Und es ist vor allem dann auch im Endeffekt sehr schwierig, TikTok wirklich zu verbieten. Es ist eine App, es ist ein Webservice. Willst du wirklich gesamteuropäisch, wie willst du effektiv in die Website sperren und das wissen sie ja.
Also gut, es geht ja zuerst mal einfach um einen Bus. Also wenn sie
Ja, klar. Das ist halt dann die Frage.
Wie setzt du die durch?
Ja. Wie setzt du die durch? China, zahlen sie sie? Also auf China, oder?
Ja. Und wenn sie es nicht zahlen, dann müsstest du dann halt irgendwie Massnahmen ergreifen, um zu verbieten. Ja, ich sehe das Problem. Ja. Und das ist bei Apple wahrscheinlich schon ein bisschen besser durchzusetzen, einfach weil es eine US-Firma ist. Ja,
weil es eine US-Firma ist und weil es vor allem dort geht es halt auch, natürlich geht es mainly um Software, aber letzten Endes ist es Hardware, was sie absetzen oder von dem Leben sind.
Ja, einverstanden. Ja, was macht das mit Apple? Frage ich mich dann so ein bisschen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man das so ein bisschen auf die Spitze treibt, dann nähert sich Apple eigentlich einfach so ein bisschen Android-Welt an, kann man so sagen, so in die Richtung.
Ja, also abgesehen davon, dass sie natürlich nach wie vor nicht Open Source sind.
Ja, ja, fair.
Es geht ein bisschen in die Richtung.
Das Nutzererlebnis
geht ein bisschen in die Richtung. Also wir sind ja noch weit entfernt davon, dass es irgendwelche alternative Launchers gibt für Apple oder für das iPhone. Aber so in der Tendenz, ja. Allerdings, ja, ich frage mich, was es... Weißt du wirklich für den Average Joe wirklich im Alltag, wie das sich auswirkt? Also ehrlicherweise, ich kenne niemanden, der irgendeinen alternativen App Store bisher wirklich ernsthaft nutzt.
Gut, das könntest du in der Schweiz ja nicht. Das ist ja auch nur in der EU.
Ich kenne auch in der EU Leute. Also tatsächlich.
Kollegen. Ja, stimmt.
Tatsächlich.
Fair. Ich habe das Gefühl, ich glaube, also man sieht es halt auch sonst ein bisschen, weißt, so die Philosophie mit den Customizable, was kannst du jetzt da, deine Icons so weiter kannst du mehr anpassen.
Genau, also ich habe Farben ändern, genau. Lockscreens, so Sachen, ja.
Also es geht so allgemein ein bisschen mehr in den Individualisierungstrend rein und ich glaube, wenn man dann so Schnittstellen hat für Drittanbieter an gewissen Stellen, dann vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich sehe das schon ähnlich. Also es ist ja, man muss ja immer sagen, das sind Möglichkeiten und nicht irgendwie jetzt Standard wert. Also wenn du heute ein iPhone kaufst, ist ja, wenn du es neu aufsetzt, sieht es immer noch so aus, wie Apple es gerne möchte. Und du kannst jetzt einfach, wenn du es unbedingt willst, kannst du es ein bisschen anpassen, kannst du es ein bisschen ändern. Und das Gleiche halt mit so Schnittstellen, zum Beispiel wenn du jetzt in der EU daheim bist, dann kannst du, wenn du unbedingt möchtest, dir einen alternativen App Store abladen. Aber das musst du so aktiv wählen.
Ja, und das ist genau.
Da sind wir gerade wieder so ein bisschen am Anfang vom Podcast oder mit dem Bequemlichkeit versus Auswahl. Ich glaube, das schließt sich gar nicht unbedingt aus. Die meisten Leute, behaupte ich jetzt mal, die bleiben dann einfach bei den Apple-Dienst.
Das glaube ich auch. Also, ich glaube, ein Dienst, der standardmäßig installiert ist und standardmäßig funktioniert, damit sich ein Durchschnittsnutzer tatsächlich dazu kann überwinden, dass durch eine Alternative zu ersetzen, da muss schon richtig schlecht sein. Oder es muss ein bestimmtes Konkurrenzprodukt sein, das einfach gigantomanisch gut ist. Mhm. Also das Einzige, und ich komme ja aus der Android-Welt, ich bin ja noch nicht so lange Apple-ist, gell? Das Einzige, was ich konsequent verwende, ist Google Maps.
Mhm.
Und, aber auch nicht unbedingt auf dem iPhone, ist noch Google Fotos. Wobei die Fotos-App bei Apple jetzt besser geworden ist, denkt es mir. Aber Google Maps ist halt für mich wirklich alternativlos. Mhm.
Gut, aber das ist ja überhaupt kein Problem. Das sträubt sich ja überhaupt nicht. Ja. Ja, ich glaube, es ist ja auch was bei Android, zum Beispiel mit den alternativen App-Stores. Ich weiß nicht, braucht man das? Also es gibt sicher Leute, ich verstehe Leute, die so ein bisschen in nerdigeren Bereich gehen. Oder jetzt auch bei uns gibt es sicher Leute, die machen das, einfach weil sie Freude daran haben. Aber ich hätte jetzt mal gesagt, so die breite Masse nutzt das alles nicht. Oder?
Google Play Store, ganz klar. Also ich meine, es gibt so F-Trade und dann gibt es auch viele Hersteller haben einen eigenen Store, Samsung zum Beispiel. Die haben dann tatsächlich sogar wirklich gewisse Apps, die dann dort musst holen, so die Samsung-eigenen Apps, also was ich schwer verständlich finde, muss ich sagen.
Mhm.
Sehr kompliziert, sehr unnötig. Und Leute, die natürlich halt die-hard Huawei-Anwender sind, natürlich einfach keine Chance mehr haben, den Google Play Store zu benutzen. Oder? Aber an dem gesehen, gutes Beispiel, wenn wir schon davon reden, oder? An dem siehst du eigentlich, wie bequem die Leute sind. Huawei ist, lass mich nicht lügen, 2019, hey, die sind drauf und dran gewesen, Samsung abzulösen, gell, als Nummer 1 in der Android-Welt, weltweit. Die sind riesig, sie sind wahnsinnig beliebt, sie haben auch sehr gute Geräte hergestellt. Und du siehst, jetzt gibt es das Embargo, mittlerweile ist das auch fast 5 Jahre. Und die sind völlig unbedeutend im Smartphone-Gebiet. Also außerhalb von China, muss man
dazu sagen. Ja, das ist so, ja.
Völlig unbedeutend. Die sind wirklich weltweit Nummer 2. Ich glaube, die haben mehr Geräte abgesetzt als Apple. Und sind so Samsung am Jagen gesehen und kurz davor gesehen. Und du siehst, rein nur, weil du die Google-Services nicht mehr nutzen kannst. Oder ja. Und 5G-Geschichten und so, aber sind die in der Versenkung verschwunden. Also darum denke ich, auch bei Apple, traut euch das. Ich glaube nicht, dass so viel zu befürchten.
Ja. Ich denke eben auch, dass es passiert gar nicht so viel, selbst wenn sie sich ein bisschen mehr öffnen. Darum habe ich mir also den Verdacht, es ist eigentlich für Apple, mindestens in gewissen Bereichen, oder es gibt so unterschiedliche Fälle. Aber in gewissen Fällen finde ich halt, es ist auch ein bisschen unnötig, dass sie sich so sträuben, weil ich halt eben genau finde, macht doch einfach die Schnittstellen, es passiert euch eh nichts, weil die meisten werden es sowieso nicht nutzen.
Mhm.
Jetzt gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel bei NFC, oder dort ist es etwas anderes, weil das ist natürlich dann, dort verlieren sie bares Geld. Also wenn jetzt in der Schweiz Twint kann NFC nutzen, dann kannst du sicher sein, nimmt Apple ein bisschen weniger Geld ein. Das ist ganz sicher so. Aber an anderen Stellen, wie jetzt irgendwie RCS oder so, das hat ja auch so den Lock-In-Effekt ein bisschen in den USA. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wegen dem jemand dann kein iPhone mehr kauft.
Nein. Man könnte fast meinen, Apple hat kein Vertrauen in seine eigenen Produkte.
Das ist meine Grundmeinung. Hey, weißt du, also eure Produkte sind eigentlich genug gut. Also ich kaufe die auch sonst. Weil wenn die offener sind. Ich kaufe trotzdem kein Android-Gerät. Und nur weil man etwas aufmacht, also eine Schnittstelle schafft für einen Drittanbieter, heisst es ja nicht, dass man die eigenen Dienste und Geräte, dass die nicht trotzdem gut dürfen miteinander funktionieren. Also das ist dann immer so ein Argument, das oft bei uns in der Kommentarspalte mal auftaucht. So, ja, das ist genau, was ich will. Oder die harmonische Zusammenarbeit von all den Services und Diensten und so. Ich glaube, das bedroht gar niemand. Man möchte einfach die Auswahlmöglichkeit haben, wenn man das aktiv will, dass man kann etwas anderes nutzen kann, einen anderen Dienst. Und ich glaube, das Gleiche mit der Sicherheit. Das ist ja einfach ein das Hauptargument von Apple oft. Oder ist, wenn man so Zeug aufmacht, auch bei iMessage und so, dass es dann weniger sicher ist.
Das ist so ein bisschen, man weiss ja, dass eigentlich Open Source gerade deswegen ja recht sicher ist, oder?
Mhm.
Also, ja.
Ja, ich hatte das ein und selbst wenn es minimal irgendwo ein Mühe unsicherer wäre, ist es in der Regel einfach so, dass man das Risiko bewusst, mündig selber darf eingehen oder halt auch nicht. Also man kann ja weiterhin die Apple-Dienste nutzen und dann ist es so, fertig. Und ich glaube, man sieht zum Beispiel bei macOS, oder? Das ist ja auch nicht so restriktiv wie zum Beispiel das iOS.
Absolut.
Und dunkelt mich jetzt auch sicher, aber da bin ich.
Völlig.
Ja.
Ja.
Ja, was die Ultima Ratio wäre ja so ein bisschen von diesen ganzen Kartellrechtsgeschichten, ist immer die letzte Möglichkeit ist quasi immer zu einer Firma, dass man die nach aufbricht. Mhm. Was haltest du von dem? Wäre es gut, wenn man Apple aufbrechen würde?
Nein.
Aufteilen?
Nein. Podcast beendet. Nein. Ich fände es nicht so gut, weil was halt für Apple spricht, ist wirklich auch das Gärtli-System. Und ich komme ja ursprünglich aus der IT und ich weiss, dass der unsicherste Faktor in der IT ist immer noch der Mensch. Und wenn du sehr viel Köche hast und die verderben den Brei, weil Schnittstellen sind immer unsicher, das Zeug muss nachher zusammen funktionieren, dann hast du verschiedene Firmen und in diesen Firmen verschiedene Abteilungen, wo du alles, nachdem du das entwickelt hast und für sich vielleicht gut funktioniert, noch musst du irgendwie ineinander einfügen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Quelle für Bugs und für Instabilität von Software. Und ich glaube, die Quelle schlechthin, meiner Meinung nach. Und darum glaube ich, das wäre etwas, wo tatsächlich der Qualität der Apple-Produkte recht nachhaltig könnte Schaden zufügen.
Bin ich sehr einverstanden. Ich finde auch, dass das aus einem Gussgefühl, das schätze ich schon sehr. Und ich zahle auch gerne etwas für das. Ganz genau. Ehrlich, das ist wirklich okay. Gut, ja, dann sind wir uns da einig und mit dem sind wir am Ende vom Podcast angelangt. Dann danke ich dir vielmals fürs Mitmachen, Flo.
Hey, gern.
Und euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.
Ciao zusammen.